Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Sebastian Moritz herzlich willkommen. Beim Fliegen scheiden sich die Geister. Die Schäden fürs Klima sind zweifelsfrei erwiesen und doch steigen Millionen Menschen jedes Jahr in die Maschinen, gerade jetzt im Sommer. Und dann gibt es natürlich auch noch diejenigen, die mit der Luftfahrt Geld verdienen, allen voran die Fluggesellschaften. Doch die Branche hat zu kämpfen, nicht nur mit Klimaklebern und IT-Pannen, sondern auch weiterhin mit den Folgen der Corona-Pandemie und mit hohen Steuern und Gebühren. Mehr dazu in dieser Sendung. Außerdem, die Commerzbank hat das beste Halbjahr seit 15 Jahren hinter sich und langes Warten auf den Reisepass. Zunächst schalten wir aber nach Frankfurt in den Börsensaal zu meiner Kollegin Claudia Werle. Frau Werle, schon gestern hat sich die Lage an den internationalen Finanzmärkten nach der Talfahrt am Montag wieder einigermaßen beruhigt. Wie sieht's heute aus?
Ja, es geht weiter in diesem Trend. Der DAX mehr als 1% im Plus, der steht bei 17.562 Punkten. Es ist wirklich sowas wie Erleichterung zu spüren, dass die Talfahrt an den großen internationalen Aktienmärkten nicht anhält. Es wird als ein positives Signal gewertet aus Japan. Da sind heute beschwichtigende Signale von Seiten der Notenbank gekommen. Der Nikkei-Index ist ja zu Wochenbeginn um 12% nach unten gerauscht. Jetzt sagen die Notenbanker, man werde die Zinsen nicht anheben, sollte sich der Markt als instabil zeigen. Davon ganz abgesehen von Konjunkturseite kommen ganz unterschiedliche Signale. Wir haben es eben in den Nachrichten gehört. Es gibt eine schwächere Nachfrage nach Produkten made in Germany. Dafür steigt die Industrieproduktion bei uns. Also wir haben wirklich einen Mix aus positiven und aus negativen Nachrichten.
Bei den DAX-Unternehmen ging heute die Berichtssaison weiter. Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental rechnet mit weniger Umsatz als bisher. Das nehmen wir heute Mittag mal zum Anlass, um insgesamt auf die Lage der Autozulieferer zu schauen. Wie steht die Branche derzeit da? Also Conti ist ja nicht das einzige Unternehmen, das von sinkenden Umsätzen berichtet.
Ja, das ist richtig und das hängt unter anderem mit der konjunkturellen Entwicklung zusammen. Es werden weniger Fahrzeuge verkauft. Die Umstellung auf E-Mobilität verläuft schleppender als gedacht und das bekommen eben nicht nur die Hersteller, sondern auch die Zulieferer zu spüren, sogar in besonderem Maße, weil sie es sind, die in ganz besonderer Weise von wenigen Auftraggebern, von wenigen Autoherstellern abhängig sind. Ich habe darüber kurz vor der Sendung mit Frank Schwope gesprochen von der Fachhochschule des Mittelstands in Hannover. Zunächst ging es in dem Gespräch um Continental. Das Unternehmen ist ja schon seit längerem dabei, sich neu aufzustellen. Seit Anfang der Woche ist nun klar, der Konzern will in Zukunft das machen, was ihn groß gemacht hat, nämlich sich auf das Reifengeschäft zu konzentrieren. Ob das eine sinnvolle Entscheidung ist, wollte ich von Frank Schwope wissen.
Nee, erstmal muss man sagen, klar ist es nicht, weil das ja ein Plan ist, beziehungsweise geprüft wird, aber es klingt sehr danach, dass es in der Tat umgesetzt wird. Und es ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was man jahrelang gemacht hat. Man hat ja jahrelang für Milliardenbeträge Unternehmen zusammengekauft, wie beispielsweise Siemens VDO für etliche Milliarden. Und seit geraumer Zeit gibt es im Automobilbereich ja einen etwas gegenteiligen Trend. Continental hat vor 2-3 Jahren damit angefangen, Vitesco, also die Sparte rund um den Antriebsstrang abzuspalten. Daimler hat vor 2 Jahren Ähnliches gemacht, hat die Trucks abgespalten von den Pkw, sich in 2 Companies aufgeteilt. Und möglicherweise geht Continental ja diesen Schritt nochmal, halbiert sich dann quasi zum einen das Reifengeschäft, zum anderen die Automotive-Sparte, was dazu führt, dass beide Companies natürlich geteilt eine geringere Marktmacht haben. Auf der anderen Seite muss man natürlich aus Continental-Sicht sehen, dass der Automotive-Bereich seit Jahren nicht die Renditen bringt, die man sich erhofft hat. Und ein Unternehmen, das vielleicht abgespalten ist und dadurch freier agieren kann, ist vielleicht auch agiler am Markt und kann sich besser irgendwelchen Trends anpassen.
Was wird von Continental bleiben?
Grundsätzlich sollte man davon ausgehen, dass natürlich die Reifensparte bleibt, dann die Sparte ContiTech. Und das Absurde an dieser ganzen Konstellation ist aber, dass Continental vor über 20 Jahren angefangen hat, Zulieferungen zuzukaufen. Reifen galt immer als veraltetes Geschäft, so als wenn ein Elektroauto oder moderne Fahrzeuge keine Reifen mehr benötigen würden. Trotz allem war die Reifensparte immer sehr renditestark, hat eigentlich immer die Ergebnisse des Konzerns gerettet regelmäßig. Auch jetzt fährt der Bereich noch zweistellige Renditen ein. Und nach über 20 Jahren besinnt man sich jetzt wieder aufs Kerngeschäft, obwohl die Reifenspalte auch Jahre oder Jahrzehnte lang zur Disposition stand. Immer wieder die Überlegung war, das zu veräußern, um sich den sogenannten Zukunftsthemen zu widmen. Das zeigt ganz schön auf, dass auch ein Automobilmanager oder viele Automobilmanager jahrelang oder jahrzehntelang falsch gelegen haben.
Nicht nur Continental hat Probleme. Der Scheinwerfer-Spezialist Heller musste zuletzt seine Jahresziele eingrenzen. Der Sitzhersteller Recaro hat Insolvenz angemeldet. Beim Zulieferer ZF werden tausende Stellen abgebaut. Was ist da los in der Branche?
Naja, das ist sehr viel Unsicherheit in Europa, auch bedingt durch die Politik natürlich. Es ist Unklarheit bezüglich der Elektromobilität, Hü und Hot, Verbrenner aus 2035, ja, nein, vielleicht. Man muss sehen, was wirklich kommt. Das verunsichert die Verbraucher natürlich. Es gibt eine Kaufzurückhaltung, weswegen ja Continental unter anderem auch diese Gewinnwarnung geäußert hat. Aber ich würde mal sagen, man muss auch mal das Jahr 2025 abwarten. Durch verschärfte Schadstoffwerte könnte die Elektromobilität spürbar anziehen im nächsten Jahr, wobei natürlich auch, muss man ganz klar sagen, die Rahmenbedingungen wie zunächst Corona, dann Ukraine-Krieg, dann die Spannung zwischen Taiwan und China auch nicht unbedingt zur Automobilkonjunktur beitragen.
Was wird denn von den Autozulieferern bleiben? Viele Hersteller sind ja schon dabei, sich Know-how von den Zulieferern einzukaufen.
Ja, es wird sicherlich noch den einen oder anderen Hersteller und Zulieferer geben, der Bereiche abspaltet, die unrentabel sind. Es gibt sicherlich aber auch Zulieferer, die sich konzentrieren auf, ich sage mal, alte Technologie. Und wenn man dann sozusagen der Last Man Standing ist, kann man natürlich dort auch auskömmliche Preise erzielen. Aber es muss klar sein, dass mit den chinesischen Automobilherstellern, die ja zunehmend nach Europa kommen, auch zunehmend chinesische Zulieferer hier aufschlagen, dass Elektromobilität zudem weniger Teile und auch andere Teile benötigt und dass sicherlich auch nicht jeder Konzern überleben wird.
Sagt Frank Schwope von der Fachhochschule des Mittelstands in Hannover. Die Aktien von Continental heute 5% im Plus.
Quartalszahlen gab es heute auch von der Commerzbank. Der Gewinn im zweiten Quartal ist gesunken. Die Bank erwartet im Gesamtjahr aber weiter ein sattes Plus. Später in dieser Sendung schauen wir da nochmal genauer hin. Jetzt aber schon mal die Frage, welche Reaktionen gab es auf die neuen Zahlen der Commerzbank?
Commerzbank-Papiere gehören heute zu den großen Verlierern im DAX. Sie geben über 4% nach. Einige Händler sagen, die Risikovorsorge sei höher ausgefallen als erwartet.
Der Energietechnikkonzern Siemens Energy hat ebenfalls Quartalszahlen vorgelegt und sieht sich auf dem Weg zum ersten Jahresgewinn der noch jungen Unternehmensgeschichte. Was stimmt die Münchner so optimistisch?
Das Unternehmen hat unter anderem von Geschäften mit der Netztechnik und mit Gasturbinen profitiert. Sorgenkind ist ja Siemens Gamesa, die Windkrafttochter. Das hängt mit Problemen der Vergangenheit zusammen. Es müssen einfach alte Verträge bedient werden, mit denen angesichts gestiegener Kosten kein Gewinn mehr zu machen ist. Und es dauert einfach eine Weile, da herauszukommen und sich da neu aufzustellen. Aber Siemens Energy ist in einem wichtigen Bereich tätig, die Aktien. Deshalb fast 2% im Plus.
Und dann zum Schluss noch der Blick auf Eurokurs, Umlaufrendite und Goldpreis.
Der Euro kostet 1,0923 $. Die Umlaufrendite von 2,17 auf 2,27% gestiegen. Und die Feinunze Gold kostet 2,395,6 $.
Vielen Dank nach Frankfurt in den Börsensaal, Claudia Werle. Ja, und wir haben es gerade schon angesprochen. Die Commerzbank sieht sich trotz eines Gewinnrückgangs im zweiten Quartal weiter auf Kurs und erwartet im Gesamtjahr einen Gewinn, der höher ist als im vergangenen Jahr. Was das Frankfurter Geldhaus so optimistisch stimmt, weiß Mischa Erhardt.
Commerzbankchef Manfred Knof zeigt sich am Vormittag zur Vorlage der Bilanz seines Geldhauses zufrieden, trotz oder auch wegen der jüngsten Turbulenzen an den Aktien- und Finanzmärkten.
Wir alle hätten uns sicherlich ruhigere Tage gewünscht an den Finanzmärkten. Das ändert aber nichts daran, dass wir hier in der Commerzbank ein sehr gutes Ergebnis im ersten Halbjahr 2024 hingelegt haben, nämlich das Beste seit 15 Jahren.
Allerdings, und so viel Wasser gehört in den Wein, im zurückliegenden Quartal ist der Konzerngewinn der Commerzbank um rund 5% zurückgegangen. Das liegt zum einen an Sonderbelastungen in Polen und Russland, zum anderen aber auch an gesunkenen Zinseinnahmen. Nach stark steigenden Zinsen, vor allem in den zurückliegenden 2 Jahren, hat die Europäische Zentralbank im Juni erstmals die Zinsen wieder gesenkt. Trotzdem sei der Zinsüberschuss, den die Bank erwirtschaften konnte, vergleichsweise hoch geblieben, unterstreicht Commerzbank-Finanzvorständin Bettina Orlopp.
Der Zinsüberschuss blieb im zweiten Quartal auf hohem Niveau. Und das, obwohl es eine erste Zinssenkung der EZB gegeben hat und das Einlagenbeta gestiegen ist.
Die Commerzbank stimmt auch zuversichtlich, dass das Kreditvolumen in den vergangenen 3 Monaten leicht gestiegen ist, vor allem bei Unternehmenskunden. Firmen fragen also wieder mehr Kredite, unter anderem für Investitionen an.
So gehen wir grundsätzlich davon aus, dass die Unternehmen in Deutschland nach vielen Jahren der Zurückhaltung wieder mehr investieren werden.
So Finanzchefin Bettina Orlopp. Allerdings hat das die Kehrseite, dass die Bank damit möglicherweise auch wieder mehr Vorsorge für Kreditausfälle in Zukunft treffen muss. Und ob die Konjunktur schnell wieder anzieht und damit die Nachfrage nach Krediten auch in den kommenden Monaten steigt, ist nach jüngsten und eher ernüchternden Konjunkturdaten nicht ausgemacht.
Wir sind da noch nicht auf stabilen Füßen.
So Klaus Nieding, Bankenexperte bei der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.
Und ich sehe uns auch noch nicht wieder in ein positives Fahrwasser da zurückkommen. Dass die Unternehmen natürlich Vorsorge treffen für den Fall, dass die Konjunktur anzieht, ist auch klar. Man muss entsprechend frühzeitig anfangen zu investieren. Aber nochmal, auch da sind Risiken mit verbunden und das muss man dann am Ende abwarten.
Jedenfalls sieht die Commerzbank sich zur Halbjahresbilanz auf Kurs, auch ihre Jahresziele zu erreichen. Und mit dem Rückenwind des besten Halbjahresergebnisses seit 15 Jahren will die Bank auch die Aktionärinnen und Aktionäre an ihren Gewinnen teilhaben lassen. Neben der Dividendenausschüttung will die Bank auch im Volumen von 600 Millionen Euro Aktien zurückkaufen. Das dient unter anderem der Kurspflege der Aktien des nach wie vor teilverstaatlichten Geldhauses, bei dem der Bund noch mit gut 15% größter Einzelaktionär ist. Doch auch ein Aktienrückkauf hat seine Kehrseite, erklärt Aktionärsschützer Klaus Nieding.
Wir von der Schutzvereinigung sehen das immer ein bisschen ambivalent, denn es ist ja auch so, dass das jetzt aus Aktionärssicht nicht nur positiv ist, sondern da werden Gelder für eingesetzt, die man möglicherweise auch woanders gut verwenden, sprich investieren könnte. Das muss man sich genau angucken und das wird sicherlich auch Gegenstand der Diskussion in der nächsten Hauptversammlung sein.
Die Commerzbank sieht sich auf Kurs. Die Bank hat das beste Halbjahr seit 15 Jahren hinter sich. Mischa Erhardt war das mit den Einzelheiten. Ist das Glas nun halb voll oder halb leer? Diese Frage stellt sich beim Blick auf die Energiewende. Zuletzt ist immer offensichtlicher geworden, dass es dazu ganz gegensätzliche Einschätzungen gibt. Während Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die Fortschritte betont, warnte der Deutsche Industrie- und Handelskammertag kürzlich davor, dass die Bemühungen zur Energiewende allmählich die Industrieunternehmen aus dem Land vertreiben. Wo also liegen die Fortschritte und was sind die größten Baustellen bei der Energiewende? Antworten von Martin Polanski.
Wirtschaftsminister Robert Habeck hat seit Amtsantritt vor allem ein Kernanliegen, den Klimaschutz zu stärken und die Energiewende voranzubringen. Nach gut 2,5 Jahren im Amt lautet Habecks Botschaft inzwischen so.
Es geht voran mit der Energiewende. Das ist die Bedingung dafür, dass wir die Klimaschutzziele in Deutschland einhalten.
Erkennbare Fortschritte gibt es tatsächlich beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Insbesondere Photovoltaik boomt, die Panels sind günstiger, die Regeln etwa für Balkonkraftwerke wurden vereinfacht. Auch der Windkraftausbau hat wieder an Fahrt gewonnen, weil die Verfahren beschleunigt werden und leistungsstärkere Windräder alte ersetzen. Ergebnis: Im ersten Quartal des Jahres kamen immerhin 58% des hiesigen Stroms aus Erneuerbaren, ein Rekordwert. Der Stand der Energiewende lässt sich aber auch anders beschreiben. Achim Derks von der Deutschen Industrie- und Handelskammer.
Hohe Energiepreise und Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung der Energieversorgung belasten die Unternehmen und sind tatsächlich ein Standort- und Investitionshemmnis.
Es geht um die Baustellen der Energiewende, die Kosten des angestrebten klimaneutralen Umbaus der Wirtschaft und des Landes.
Der Netzausbau.
Das Stromnetz muss umgebaut werden, weg von einem System mit wenigen Großkraftwerken hin zu ganz vielen dezentralen Wind- und Solaranlagen, die noch dazu, je nach Wetterlage, mal viel und mal wenig Strom produzieren. Rund 530 Milliarden Euro müssen laut Bundesnetzagentur bis 2045 in die Stromautobahnen und die regionalen Verteilnetze investiert werden. Wie das finanziert werden soll, welche Netzkosten auf Haushalte und Wirtschaft zukommen, ist derzeit ungeklärt. Nach vielen Verzögerungen gab es zuletzt aber einige Baufortschritte bei den Stromautobahnen.
Die Kraftwerkstrategie.
Bis 2030 sollen Erneuerbare 80% des Stroms erzeugen. Es verbleibt aber eine Lücke, vor allem wenn Sonne und Wind nicht genug liefern. Um die Lücke zu füllen, sollen wasserstofffähige Gaskraftwerke neu gebaut werden, rund 20 Kraftwerksblöcke. Auch um die Kohlekraftwerke ersetzen zu können. Vor allem die Finanzierung ist immer noch nicht klar. Der Bundesrechnungshof bezweifelt, dass sich die angepeilten Zeitpläne noch halten lassen.
Die Wasserstoffwirtschaft.
Ganze Industriebranchen wie Stahl oder Zement sollen in den 2030er Jahren auf klimafreundlichen Wasserstoff umgestellt werden. Dafür braucht es aber eine komplett neue Infrastruktur mit genug grünem Wasserstoff aus aller Welt, knapp 10.000 Kilometern an hiesigen Leitungen und Milliardeninvestitionen der Industrie, um etwa herkömmliche Hochöfen zu ersetzen. Die Bundesregierung versucht mit Milliardenhilfen den Wasserstoffhochlauf anzutreiben.
Ab jetzt wird gebaggert und gebuddelt.
Wirtschaftsminister Habeck hält sich zugute, auf allen Baustellen der Energiewende vorangekommen zu sein, an Konzepten zu arbeiten. Aber vieles ist ungeklärt. Einige der Zeitpläne für den Komplettumbau der Energieversorgung mussten schon nach hinten korrigiert werden. Am Ziel will Habeck jedoch nicht rütteln. 2045 soll Deutschland klimaneutral sein.
Ein Bericht von Martin Polanski. Wir sind mittendrin in den Sommerferien, das heißt Hochsaison an den Flughäfen. Doch es sind turbulente Zeiten für die Branche. Mehrfach haben Klimaaktivisten den Flugbetrieb gestört. Eine weltweite IT-Panne hat für Ausfälle und Verspätungen gesorgt. Hinzu kommt die Debatte um die Klimaschäden des Flugverkehrs. Und dann ist da ja noch der lange Schatten der Corona-Pandemie. Der Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft, in dem sich unter anderem Fluggesellschaften, Flughäfen und die deutsche Flugsicherung zusammengeschlossen haben, hat heute Vormittag eine Bilanz des ersten Halbjahres gezogen. Dieter Nürnberger hat zugehört.
Die Sommermonate gelten als Hauptreisezeit, doch die Stimmung in der deutschen Luftverkehrsbranche ist wenig beflügelnd. Die Bilanzzahlen für das erste Halbjahr 2024 zeigen aus Sicht des Bundesverbandes der deutschen Luftverkehrswirtschaft BDL eher alarmierende Entwicklungen. Der Standort Deutschland falle im internationalen Vergleich weiter zurück und eine Trendwende sei nicht absehbar. 97 Millionen Fluggäste an den Flughäfen wurden verzeichnet, ein Plus um 10%. In gleicher Höhe wuchs auch das Sitzangebot. Doch sei im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit der Rückstand immer noch nicht aufgeholt, klagt BDL-Präsident Jens Bischof.
Während das Angebot in Deutschland im ersten Halbjahr 2024 nun 83% des Vor-Corona-Niveaus von 2019 erreicht hat, lag das Angebot im europäischen Durchschnitt schon wieder bei nahezu 100%.
Und die Gründe für diese deutlich langsamere Erholung bei den Passagierzahlen in Deutschland sei weitgehend hausgemacht. Konkret, die staatlichen Gebühren seien zu hoch. Die deutschen Flughäfen gehörten zu den teuersten in der Welt, so die Berechnungen des BDL.
Innerhalb von 5 Jahren haben sich die Belastungen durch Luftverkehrssteuer, Luftsicherheitsgebühren und Flugsicherungsgebühren nahezu verdoppelt. Damit fallen an deutschen Flughäfen 5 bis 10 Mal höhere staatliche Standortkosten an als an anderen europäischen Flughäfen.
Steuern und Abgaben, die sich auf einem typischen innereuropäischen Flug auf inzwischen rund 30 Euro pro Passagier beliefen. Die Folge seien auch Verlagerungen beim Luftverkehr. Vor allem die sogenannten Billig-Airlines hätten ihr Angebot für Deutschland zurückgefahren. Es erreicht nun nur noch 71% der Vor-Corona-Zeit. Auch das EU-Klimaschutzpaket mit nun festgeschriebenen Beimischungspflichten nachhaltiger Kraftstoffe sorge für höhere Kosten und auch dafür, dass Umsteigedrehkreuze wie Dubai oder Istanbul profitieren, jene in Europa aber das Nachsehen hätten. Der BDL warnt davor, dass schlechtere Anbindungen im Luftverkehr generell negative Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort Deutschland hätten. Stuttgart beispielsweise, ein Schwergewicht der heimischen Automobilbranche, sei ein gutes Negativbeispiel. BDL-Präsident Jens Bischof.
Das Streckennetz in Stuttgart ist um insgesamt 19 Destinationen geschrumpft. Der Rückgang betrifft insbesondere den europäischen Städteverkehr, -7 Destinationen, den innerdeutschen Verkehr, -6 Destinationen und den Verkehr in europäische Hauptstädte, -3 Destinationen.
Ein Lichtblick sei aber die Luftfracht. In den ersten 6 Monaten wurden 2,4 Millionen Tonnen in Deutschland ein- oder ausgeladen. Annähernd so viel wie 2019 vor der Corona-Pandemie. Und auch der Interkontinentalverkehr erreicht inzwischen wieder das gewohnte Niveau. Da die kritisierten staatlichen Gebühren auch 2025 weiter steigen sollen, fordert der BDL nun ein sogenanntes Belastungsmoratorium. Der Luftverkehr in Deutschland dürfe international nicht weiter zurückfallen. Ob das gelingt, sei fraglich, denn für den Winterflugplan hat beispielsweise die Lufthansa schon jetzt ein etwas geringeres Angebot angekündigt. Und erhöhte Ticketpreise dämpften allmählich auch die Nachfrage.
Die deutsche Luftfahrtbranche klagt über hohe Kosten. Dieter Nürnberger war das mit der Halbjahresbilanz des Branchenverbands. Und wer jetzt im Sommer in die Ferne fliegen möchte, braucht möglicherweise einen Reisepass. Doch hier ist Geduld gefragt. Teilweise gibt es Wartezeiten von bis zu 8 Wochen. Üblich sind eigentlich maximal 4 Wochen. Der Grund für die Verzögerung: die Bundesdruckerei kann die hohe Nachfrage der Reisenden nicht bedienen, wie Oliver Neuroth berichtet.
Die Bundesdruckerei setzt schon mehr Personal ein, druckt Pässe in 3 Schichten und am Wochenende. Trotzdem dauert es aktuell bis zu 8 Wochen, bis ein Reisepass fertig ist. Als einen Grund nennt das Bundesinnenministerium auf Anfrage des ARD-Hauptstadtstudios die Reiselust der Menschen. Viele wollen das nachholen, was in den Pandemiejahren nicht möglich war. Vor allem Fernreiseziele boomen, wofür ein Reisepass nötig ist. Wie für Reisen nach Großbritannien seit dem Brexit. Auch der ist laut Ministerium ein Grund für die vielen Reisepassanträge. Und seit Anfang des Jahres gibt es keine Kinderreisepässe mehr. Wollen unter 12-Jährige mitverreisen, brauchen sie auch einen klassischen Reisepass. Aber das Bundesinnenministerium weist darauf hin, dass man auch weiterhin eine Expressbestellung für einen Reisepass in Auftrag geben kann. Sie kostet 32 Euro extra zu den 70 Euro, die ohnehin für einen Pass in der Standardversion fällig werden. Dann wird der Reisepass garantiert innerhalb von 3 Werktagen geliefert. Außerdem ist es möglich, sich einen Ersatzreisepass ausstellen zu lassen. Der wird von den meisten Reiseländern anerkannt. Ab 2025 soll sich die Lage in der Bundesdruckerei entspannen. Dann werden neue zusätzliche Druckmaschinen erwartet.
Vorerst gilt aber, wer einen Reisepass benötigt, sollte sich rechtzeitig kümmern. Auch bald 34 Jahre nach der Wiedervereinigung gibt es zwischen Ost- und Westdeutschland noch deutliche Unterschiede in wichtigen Bereichen der Wirtschaft, zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt. Doch im Osten ist längst nicht alles schlechter als im Westen, wie eine neue Studie der Bertelsmann Stiftung zeigt. Jonas Helm.
Noch immer sind in den ostdeutschen Bundesländern mehr Menschen arbeitslos als im Westen. Der Unterschied liegt bei fast 2 Prozentpunkten. Und im Osten verdienen Arbeitnehmer fast 16% weniger. In der aktuellen Studie der Bertelsmann Stiftung aus Gütersloh betonen die Autoren, dass sich dieses Ungleichgewicht auf die Gefühlslage der Menschen in Ostdeutschland auswirke. Viele hätten Angst, ihren Job zu verlieren. Einiges läuft in den ostdeutschen Bundesländern aber auch besser als im Westen, vor allem für Frauen. Hier arbeiten deutlich mehr Frauen in Vollzeit. Für die Experten der Bertelsmann Stiftung liegt das an der guten Kinderbetreuung. Besser in den neuen Ländern auch. Der Gehaltsunterschied zwischen Frauen und Männern, der sogenannte Gender Pay Gap, ist hier geringer. Mit Sorge blicken die Autoren der Studie in die Zukunft. Ohne mehr Zuwanderung, aus dem Ausland oder aus dem Westen, würden die ostdeutschen Bundesländer in der wirtschaftlichen Entwicklung nur schwer mit dem Westen Schritt halten können.
Und ein ausführliches Interview zur neuen Arbeitsmarktstudie der Bertelsmann Stiftung hören Sie ab 17.05 Uhr in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Und zum Ende dieser Sendung schauen wir jetzt wie immer auf die Wirtschaftskommentare in den Zeitungen. Thema heute: Ein US-Bundesgericht hat den Internetkonzern Google wegen Wettbewerbsverstößen schuldig gesprochen.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung spricht von einem Beben. Es muss alle großen Technologiekonzerne aufschrecken. Lange schien es, nur die europäischen Wettbewerbsbehörden gingen mit Härte gegen amerikanische Tech-Giganten vor. Die Google-Entscheidung ist nun aber ein Signal, dass es für die Unternehmen auch in ihrer Heimat ungemütlicher wird. Ein Richter befand, Google habe das Monopol seiner Suchmaschine auf illegale Weise erhalten. Welche Sanktionen er verhängt, ist noch offen. In jedem Fall ist die Entscheidung als Warnung zu verstehen, die über Google hinausgeht, denn auch gegen Meta, Amazon und Apple hat die US-Regierung Kartellklagen eingereicht. Der aggressivere Kurs im Umgang mit Big Tech begann schon unter dem früheren Präsidenten Donald Trump. Sein Nachfolger Joe Biden hat ihn fortgesetzt. Diese parteiübergreifende Strenge lässt vermuten, dass sich die Konzerne an harte Gefechte mit US-Kartellbehörden gewöhnen müssen, egal wer die Wahl im November gewinnt. Der Kölner Stadtanzeiger nennt das Urteil eine peinliche Niederlage für den Tech-Giganten. Es ist aber in doppelter Weise vorläufig. Zum einen wird Google Rechtsmittel einlegen und so zumindest Zeit gewinnen. Zum anderen sind mit der Feststellung des Monopols noch keine Sanktionen verbunden. Ob Google Strafe zahlen muss oder sogar als Konzern zerschlagen wird, wird in einem zweiten Verfahren entschieden. Die Süddeutsche Zeitung meint: Sinnvoller wäre ein Verbot der Zahlungen an andere Firmen, die Google die Vorzugsbehandlung sichern. So könnte die Marktaufteilung zwischen Google und Apple enden. Denn momentan ist es so: Apple baut keine eigene Suchmaschine, kassiert dafür aber ab. Allerdings könnte das Kollateralschäden verursachen, denn Google hat Abhängigkeiten geschaffen. Mozilla, die Organisation hinter dem Firefox-Browser, dürfte ohne die Zahlungen des Konzerns ernsthafte Finanzprobleme bekommen. Auch das zeichnet einen Monopolisten aus. Er hat das Ökosystem derart auf sich zugeschnitten, dass er an manchen Stellen kaum zu ersetzen ist. Und die Börsenzeitung merkt an: Welche Probleme beim Aufbrechen langjähriger Monopole bestehen, hat auch das EU-Verfahren zu Google Maps gezeigt, dessen Zwangsinstallation bei den Smartphone-Herstellern, die die Systemsoftware Android nutzen, Google nicht mehr verlangen darf. An der Dominanz von Maps hat es bisher nichts geändert. Die Realität zu regulieren ist ein zähes Geschäft.
Und mit dieser Stimme aus der Wirtschaftspresse endet die Sendung Wirtschaft am Mittag. Hier geht es nach den Nachrichten weiter mit Deutschland heute und der Kollegin Steffi Orbach. Ich bin Sebastian Moritz und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.